Danke vielmals, wieder an den Freud-Vorlesungen teilnehmen zu dürfen. Die jüngste und immer wachsende Literatur über die transgenerationelle Weitergabe von Traumata hat für das psychoanalytische Feld einen paradigmatischen Wandel bedeutet. Seit den frühen 90er Jahren mit den Veröffentlichungen von Dori Laub und Shoshana Fellman und dem Werk von Cathy Carruth hat sich der Fokus auf die Traumata von Holocaust-Überlebenden konzentriert. Für viele Überlebende der Shoah war Steven Spielbergs Holocaust Project ein Anlass, zum ersten Mal über ihre grausamen Erfahrungen zu reden. Diese umfangreiche Sammlung von Filmen und Videos in Spielbergs Archiv und auch Claude Lanzmanns neunstündiges Video über die Shoah vermittelte mehr oder weniger zum ersten Mal einem breiten Publikum einen tiefen und präzisen Einblick in das tägliche Leben vieler Holocaust-Überlebenden. Aus diesen neu gewonnenen Einsichten über die Gräueltaten der Nazis und die Wirkungen, die sie bei den Überlebenden hinterließen, entwickelte sich auch ein Interesse in der Psychoanalyse an den Zweit- und Drittgenerationen und wie jene Nachwuchsgenerationen mit den Traumata ihrer Eltern umgingen. Anhand von klinischen Fällen und mit Kindern und Enkelkindern von Holocaust-Überlebenden entwickelte sich dann ein breites Interesse, wie ein nie erzähltes, aber erlebtes Trauma sich von einer zur anderen Generation überträgt und welche Wirkungen und Spuren es hinterlässt. Heidi Feinbergs Buch The Telescoping of Generations beschreibt, wie sich eine Geschichte von Identifikationen über mehrere Generationen hinwegträgt, sodass es oft zwei oder drei Generationen braucht, um unerträgliche und unfassbare Gefühle und Erfahrungen zu metabolisieren und zu halten, also Bion's Concept to contain them. Für Feinberg ist die Interiorität des Kindes nicht leer, sondern von einer kondensierten Geschichte der Eltern gefüllt, die das Kind dann als sehr entfremdend empfindet. Der Nachkomme weiß nicht, was er in sich trägt, aber er spürt, dass er etwas in sich trägt, das nicht seines ist. Feinberg schreibt, die Identifikationen bilden eine Verbindung zwischen den Generationen, die entfremden sind und sich jeglichen psychischen Repräsentationen entgegensetzen. Feinberg glaubt, dass das Kind einen ungewünschten Teil der Eltern bewohnt und damit eine unbewusste Nicht-Ich-Erfahrung durchlebt. Françoise Davoine in Jean-Max Godelier's Buch von 2004, History Beyond Trauma, lieferte eine weitere wichtige Quelle für die Weitergabe von Traumata, denn beide Autoren beschreiben sich in ihrer klinischen Arbeit als Empfänger der ausradierten traumatischen Erinnerungen ihrer Patienten, die in der Übertragung und Gegenübertragung der Dynamik zum Vorschein kommen. Die ausgemerzten Erinnerungen verstecken sich in den Lücken zwischen dem, was gesprochen wird und dem, was in Schweigen verhüllt ist. Und die Erinnerungen erscheinen oft erst durch Symptome, Träume oder Reaktionen in der Psyche des Analytikers. Davoine und Godelier beschreiben in eindrucksvoller Weise, wie große historische Traumata von Generation zu Generation verschleppt und durch Erfahrungen übertragen werden, die unverständlich bleiben und die sich oft in Form einer Psychose oder eines psychosomatischen Phänomens ausdrücken. Beide Autoren erläutern Verrücktheit als ein soziales Phänomen, das eng mit den Traumata eines Krieges verbunden ist. Sie schreiben, "Madness is a form of social link in an extreme situation. People said to be crazy in the ordinary sense of the term show us what it was necessary to do in order to survive." Aus ihrer Erfahrung heraus erleben sich diese Patienten nicht als direkte Opfer eines Traumas, aber sie tragen in sich ein unfassbares Erlebnis, das eingefroren ist und von Generation zu Generation überliefert wird. Erst durch Träume oder durch das sensible Auffangen eines unausgesprochenen Geschehens, durch projektive Identifikation im Analytiker, können diese unfassbaren Erlebnisse zur Sprache kommen. Godelier und Davoine sind Analytiker, leider ist Godelier vor ein paar Jahren gestorben, aber das Buch haben sie 2004 zusammengeschrieben, sind Analytiker, die sowohl von Bion, aber auch von Lacan beeinflusst sind und somit mit ihrer Gegenübertragung arbeiten, aber auch die Wirkung des realen Verstehens, des Registers, des Unsymbolisierbaren, des Traumatischen und des Nicht-Repräsentierbaren. Wie Lacan einmal geschrieben hat in seinem Aufsatz über eine Frage, die jeder möglichen Behandlung der Psychose vorausgeht, an dem Ort, an dem das unsagbare Objekt ins Reale verworfen wird, wird ein Wort vernehmbar, weil es, so wie es auf den Platz dessen gelangt, das keinen Namen hat, nicht der Intention des Subjekts hat folgen können, ohne sich von ihr durch den Gedankenstrich der Replik abzutrennen. In den Vereinigten Staaten entwickelte sich zur gleichen Zeit, also ich rede jetzt hier über die frühen 90er Jahren, zur gleichen Zeit, wie die ersten Erinnerungen publik wurden, die Relational and Intersubjective School, ein intensives Interesse für die Übertragung von Traumata. Ihr Denken und Schreiben verweist auf das Werk von Sandor Ferenczi, der Trauma als fundamentale Struktur gegenüber dem Triebleben betonte. Die Relational School integriert auch die Theorien von Wilfred Bion, der meinte, that it requires two minds to think one's most disturbing thoughts, und Thomas Ogdens Schriften, die immer wieder auf die enge Zusammenarbeit von Übertragung und Gegenübertragung verweisen, vor allen Dingen auf den Prozess der projektiven Identifikation, durch die der Analytiker der Träger unfassbarer Erfahrungen, Gedanken und Erinnerungen seiner Patienten werden kann. Dabei denke ich auch an Antonino Ferros Werk, der über Metabolisation dieser Prozesse spricht. Jill Salberg, eine Analytikerin der Relational School aus New York, fasst diese Entwicklung, die ich kurz beschrieben habe, mit den folgenden Worten zusammen. Sie schreibt, ich habe das mühsam übersetzt, also entschuldigen Sie, aber ich bin zu der Realisation gekommen, dass wenn ich an die heutige Psychoanalyse denke und was man heute die transgenerationale Wende nennt, dass eine paradigmatische Umwandlung eingetreten ist. Bis vor kurzem war der Fokus der Psychoanalyse auf den intra- und interpsychischen und den zwischenmenschlichen Beziehungen gerichtet gewesen, oft abgespalten von den Ideen von der angewandten Psychoanalyse der Welt, aus der sich kulturelle, politische, historische und Traumastudien entwickelt hatten. Die Psychoanalyse hat sich gleichzeitig an die Wunden der Geschichte gerichtet, die sie aber auch gleichzeitig verneint hat, was Hermann 1992 genannt hat, unsere episodische Amnesie. Wir sind jetzt an einem Moment angelangt, dieses Buch hat sie vor einem Jahr geschrieben, wo die Theorien der transgenerationalen Übertragung von Traumata, die durch große Kriege, Hungersnot, Displacement der Shoah und anderen Genoziden, Sklaverei und Einwanderung und jetzt Klimakatastrophen, mit den Volumen der wissenschaftlichen Arbeit mehr oder weniger zum ersten Mal zusammenkommen, die sich mit der individuellen Psychoanalyse, Bindungstheorien, Neurobiologie und den neuesten Erkenntnissen über Dissoziation und Affect Regulation auseinandersetzen. Salberg argumentiert, dass es Ferenczis Werk und seinem Fokus auf Traumata und gegenseitige Analyse zu verdanken ist, dass die Psychoanalyse sich heutzutage mehr auf die Prozesse der Dissoziation und somit auch auf die realen Ereignisse und die wirklichen Missbräuche konzentriert hat als je zuvor. Ich zitiere sie nochmal. Ferenczis Konzentration auf reale Ereignisse und die Ablehnung der Anerkennung durch diejenigen, deren Pflege für das Kind am wichtigsten ist, ist das, was ich als fehlendes Bezeugen bezeichne. Bei fehlendes Bezeugen versuche ich zu übersetzen, Failure of Witnessing. Und den schweren Schaden, den so ein mangelndes Zeugen oder Bezeugen verursacht. Freuds Reaktion gegen Ferenczis Ideen und die Kräfte, die Ernst Jones später einsetzen würde, ermöglichte die Unterdrückung von Ferenczis Werk für viele Jahrzehnte nach seinem Tod. Dies ermöglichte eine Entwicklung in der Psychoanalyse, die die Bedeutung der Realität von Traumata ignorierte, während Traumastudien und die Übertragung von Traumata zwischen den Generationen zu einem isolierten Bereich außerhalb des Bereichs der Psychoanalyse wurde. Sie schreibt, stellen Sie sich nur vor, unseren historischen Kurs der Psychoanalyse wenn die Arbeit von Ferenczi 1932 in die allgemeine Psychoanalyse eingegangen wäre. Gut, nicht nur Ferenczis und Bions Theorien sind für diesen paradigmatischen Wandel verantwortlich, sondern aus Salbergs Sicht auch Bowlbys Bindungstheorie, vor allen Dingen sein Konzept der ängstlichen oder leeren Verbindung, die sich zwischen Mutter und Kind entwickeln kann und die dann wieder ein Echo in André Greens berühmten Text »Die tote Mutter« finden würde. Aus diesem psychoanalytischen Mosaik von Ferenczi, Bion, Winnicott, Bowlby und Ogden in Zusammenzug mit den schon erwähnten Arbeiten von Dory Laub, Shoshana Feldman und anderen entwickelte sich dann in der jüngsten Zeit in den USA eine Literatur über Active Listening und Active Witnessing, das sich auf die Lücken im Diskurs des Analysanten konzentrierten, die nicht in Worte gefasst werden konnten. Sam Gersons Text von 2009, When the Third is Dead, Memory, Mourning and Witnessing in the Aftermath of the Holocaust, und beschreibt die traumatische Wirkung einer leblosen, innerlich abwesenden Mutter auf die emotionale Entwicklung eines Kindes. Welche Spuren hinterlässt diese emotionale Abwesenheit in einem Kind? Wenn es keinen aktiven Zeugen, Witness, in der frühen Entwicklung eines Kindes gab, was für viele Holocaust-überlebende Eltern zutrifft, dann ist das Kind ganz auf sich zurückgeworfen und lebt sein Leben lang in einer Art des Nicht-Daseins, Not-Thereness, welches die Lücke oder Abwesenheit ausmacht. Stark beeinflusst von allen den bis jetzt genannten Psychoanalytikern und besonders Sam Gersons Arbeit sind Adrienne Harris' jüngste Publikationen, die sie in Zusammenarbeit mit Marjorie Culp unter den Titeln Ghosts and Demons in the Consulting Room zusammengefasst hat. In diesen verschiedenen Texten ist der Schwerpunkt immer wieder darauf gerichtet, wie Geister oder Phantome zu Ahnen in den analytischen Arbeiten umgewandelt werden. Harris schreibt, und das sage ich jetzt in Englisch, Once you begin to think this way about the shadowy line between the living and the dead, about the active absence and presence of spectral figures in our consulting rooms, in our dream lives, and in our lives, a rich experience of self and others opens up. In a separate paper, she adds, I believe that these transmissions, our ghosts, will always involve textured attachment patterns that encode the wound of history. In all diesen Texten, die sich mit der transgenerationalen Übertragung von Traumata befassen, bleibt kurioserweise ein Psychoanalytiker völlig unerwähnt. Und das ist Sigmund Freud selber. Man gewinnt den Eindruck, als ob er zu dem Thema der transgenerationalen Weitergabe nichts beizutragen hätte, sondern dieser Idee eher missbilligend gegenüberstehen würde durch seine Kritik an Ferenczis Werk, das viel gezielter auf die Weitergabe von Traumata verwies. Kein einziger Analytiker in der neuen Tradition der transgenerationalen Transmission von Traumata knüpft die Verbindung zu Freuds Konzept der phylogenetischen Vererbung. Es ist, als ob die Phylogenese keine Bedeutung für die transgenerationale Übertragung hätte und somit erscheint der Begriff selber in Vergessenheit geraten zu sein. Dabei zieht sich die Idee, dass, und hier zitiere ich ihn von dem Wolfmann, dass das Kind zum phylogenetischen Erleben greift, wo sein eigenes Erleben nicht ausreicht, zieht sich durch Freuds gesamtes Werk. Es mag der oberflächliche Eindruck bestehen, den ich auch hatte, wie ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren, dass Freud sich nicht nur im Wolfmann über das phylogenetische Erbe ausgelassen hat, denn man erfährt bei näherer Betrachtung, dass er die Idee der phylogenetischen Weitergabe gewisser Grundinformationen, historischen Wissens und einzelner Charakterzüge durch verschiedenste Texte immer wieder in Betracht durch sein ganzes Werk gezogen hat. Zu einem entdeckt Freud schon in seinen frühen Forschungen in der Traumdeutung, dass der Traum über Erinnerungen verfügt, welche dem Wachen unzugänglich sind und somit eine hypomnemische Qualität beinhaltet. Er schreibt in 1900, Die Tiefe des Traumgedächtnisses umfasst vielmehr auch solche Bilder von Personen, Dingen, Lokalitäten und Erlebnissen der frühesten Zeit, die entweder nur ein geringes Bewusstsein oder keinen psychischen Wert besaßen oder längst das eine wie das andere verloren hatten und deshalb auch sowohl im Traum wie nach dem Erwachen als gänzlich fremd und unbekannt erscheinen, bis ihr früherer Ursprung entdeckt wird. Hypermnestische Träume entstehen wieder, sagt er, in den Lücken der bewussten Erinnerungsfähigkeiten und gehen zurück auf eine, ich zitiere, weit hinter uns liegende, fast erloschene Vergangenheit. Freud zeigt in diesen Beispielen, dass sich der Mensch in Träumen an Dinge erinnern kann, die im wachen Leben nicht in sein Bewusstsein dringen, jedoch im Unbewussten stetig gespeichert sind. Ebenfalls erläutert er, dass es häufig einzelne Begebenheiten gibt, die beim Erleben nicht bewusst wahrgenommen worden sind und zu historischen Epochen gehören, die dem Menschen vorhergegangen sind. Was dem Menschen als fremd und unbekannt erscheint, sind zu einem die Momente, in denen er seinen Träumen mit dem Teil seiner Psyche in Berührung kommt, der an, und hier zitiere ich ihn wieder, an frühere, sukzessive, entwickelte Persönlichkeiten erinnert, an die alten Arten, die Dinge anzusehen, die man schon als längst überwunden erwogen hatte. Diese Entdeckung lässt Freud die Theorie über die phylogenetische Erbschaft vorausahnen, die er damit beschreibt, dass das Kind zu diesen phylogenetischen Erben greift, wo sein eigenes Erleben nicht ausreicht. Er füllt die Lücken der individuellen Wahrheit mit einer prähistorischen Wahrheit aus und setzt die Erfahrungen der Vorahnen an die Stelle der eigenen Erfahrungen ein. In der Wolfsmann-Geschichte beschreibt Freud weiterhin die phylogenetischen mitgebrachten Schemata als, ich zitiere, Niederschläge der menschlichen Kulturgeschichte, die oft über das individuelle Erleben siegen. In seinem späteren, sehr berühmten Text »Das Unheimliche« erklärt er wiederum, dass jene Art des Schreckhaften, welches auf das Altbekannte, längst Vertraute zurückgeht, unheimlich ist. Obwohl er hier die Phylogenese nicht direkt anspricht, spielt er doch indirekt auf sie an und schreibt, der Charakter des Unheimlichen kann doch nur daher rühren, dass der Doppelgänger eine den überwundenen seelischen Urzeiten angehörige Bildung ist, die damals allerdings einen freundlichen Sinn hatte. Es handelt sich bei diesen Ich-Störungen nach dem Muster des Doppelgängermotivs um ein Rückgreifen auf einzelne Phasen in der Entwicklung des Ich-Gefühls, um eine Regression in Zeiten, da das Ich noch nicht scharf von der Außenwelt und von anderen abgegrenzt war. Diese Vorarbeiten, die er seit der Traumdeutung ins Auge gefasst hatte, die ihn immer wieder auf den Rückgang zu alten Epochen und Zeiten hinführen, münden meines Erachtens spätestens im Jenseits des Lustprinzips in seiner Formulierung des Todestriebs, den er ja unter anderem auch als Trieb beschreibt, dem, und hier zitiere ich ihn, ein belebter organischer Drang zur Wiederherstellung eines früheren Zustands innewohnt. Im Das Ich und Es 1923 verdeutlicht Freud seine Theorien über die Vererbung und Weitergabe von hinterlassenen und ungeahnten Spuren. Er schreibt, man darf den Unterschied von Ich und Es nicht zu starr nehmen, nicht vergessen, dass das Ich ein besonders differenzierter Anteil des Es ist. Die Erlebnisse des Ichs scheinen zunächst wie die Erbschaft verloren zu gehen, wenn sie sich aber häufig und stark genug bei vielen generationsweise aufeinanderfolgenden Individuen wiederholen, setzen sie sich sozusagen in Erlebnissen des Es um, deren Eindrücke durch Vererbung festgehalten werden. Somit beherbergt das erbliche Es in sich die Reste ungezählter vieler Ich-Existenzen und wenn das Ich sein Über-Ich aus dem Es schöpft, bringt es vielleicht nur ältere Ich-Gestalten wieder zum Vorschein, schafft ihnen eine Auferstehung. Also ich war begeistert, wie ich das gelesen habe. Na, okay, also schon in den Vorlesungen von 1916-17 hatte Freud vermerkt, dass die Libido und das Ich, ich zitiere hier wieder, im Grunde Erbschaften abgekürzte Wiederholungen der Entwicklung sind, welche die ganze Menschheit von ihren Urzeiten an durch sehr lange Zeiträume zurückgelegt hat. Die Libido, der Libido-Entwicklung, möchte ich meinen, sieht man diese phylogenetische Herkunft ohne weiteres an. Man sieht bei den Tieren sozusagen alle Arten von Perversionen zur Sexualorganisation erstarrt. Nur wird der phylogenetische Gesichtspunkt bei Menschen zum Teil durch den Umstand verschleiert, dass das, was im Grunde vererbt wird, doch in der neuen Entwicklung neu erworben wird, wahrscheinlich darum, weil dieselben Verhältnisse noch fortbestehen und auf jeden Einzelnen wirken, die seinerzeit zur Erwerbung genötigt haben. Ich möchte sagen, schreibt er, sie haben seinerseits schaffend gewirkt. Sie wirken jetzt hervorrufend. Außerdem ist es unzweifelhaft, dass der Lauf der vorgezeichneten Entwicklung bei jedem Einzelnen durch rezente Einflüsse von außen gestört und abgewendet werden kann. Wie nahe hier Freud schon vor 100 Jahren an die neuesten Erkenntnisse der Epigenese gerät, ist nichts anderes als verblüffend. Aber dazu komme ich noch am Ende meines Vortrags. Ich möchte nur noch eine Stelle von Freud zitieren, um Ihnen zu beweisen, dass er bis an das Ende seines Lebens an der Theorie der Phylogenese festgehalten hat und nicht, wie vielleicht manche Post-Freudianer geglaubt haben, er sich nur kurzweilig damit auseinandergesetzt hat. Es ist nämlich sehr spannend festzustellen, dass die meisten großen Biographen von Freud, außer Soloway, die Idee der Phylogenese nur spärlich und eher peinlich erwähnen und vielleicht sich damit erhoffen, dass dieses seltsame Konzept von Lamarck inspiriert vergessen würde. Nichts zum Trotz zitierte Freud die phylogenetische Vererbung gleich dreimal in einer seiner letzten Schriften, nämlich im Abriss der Psychoanalyse, 1938. Er bezieht sich wie am Anfang seines Werkes wieder auf die Aussagekraft der Träume, die, wie er schreibt, eine archaische Erbschaft in sich bergen, die das Kind durch das Erleben der Ahnen beeinflusst, vor jeder eigenen Erfahrung mit sich auf die Welt bringt. Die Gegenstücke zu diesem phylogenetischen Material finden wir dann in den ältesten Sagen der Menschheit und in ihren überlebenden Gebräuchen. Der Traum wird so eine nicht zu verachtende Quelle der menschlichen Vorgeschichte. Zum anderen, all denen vielleicht zu Trotz, die immer wieder denken und auch darüber schreiben, dass Freud die wichtige Rolle der Mutter nicht erkannt hätte, schreibt er in 1938, das erste Objekt, die Brust, vervollständigt sich später zur Person der Mutter, die nicht nur nährt, sondern auch pflegt und so manche andere, lustige wie unlustige, Körperempfindungen beim Kind hervorruft. In der Körperpflege wird sie zur ersten Verführerin des Kindes. In diesen beiden Relationen wurzelt die einzigartige, unvergleichliche, fürs ganze Leben unabänderlich festgelegte Bedeutung der Mutter als erstes und stärkstes Liebesobjekt, als Vorbild aller späteren Liebesbeziehungen bei beiden Geschlechtern. Hierbei, schreibt er, hat die phylogenetische Begründung so sehr die Oberhand über das persönliche akzidentelle Erleben, dass es keinen Unterschied macht, ob das Kind wirklich an der Brust gesaugt hat oder mit der Flasche genährt wurde und nie die Zärtlichkeit der Mutterpflege genießen konnte. Seine Entwicklung geht in beiden Fällen die gleichen Wege. Vielleicht wächst im Letzteren die spätere Sehnsucht umso höher. Melanie Klein, weiß ich nicht, ob die das je erwähnt hat, aber okay. Und letztens ermahnt uns Freud, dass wir hier nicht auf die phylogenetischen Einflüsse vergessen dürfen, die irgendwie im S vertreten sind, in uns noch nicht fassbaren Formen und die sicherlich in jener Frühzeit stärker auf das Ich wirken werden als später. Auf der anderen Seite dämmert uns die Einsicht, dass eine so frühzeitig versuchte Eindämmerung des Sexualtriebes eine so entscheidende Parteinahme des jungen Ichs für die Außenwelt ist, im Gegensatz zur Innenwelt, wie sie durch das Verbot der kindlichen Sexualität zustande kommt, nicht ohne Wirkung auf die spätere Kulturbereitschaft des Individuums bleiben kann. Diese Kultur des Traumas ist ja, wie ich am Anfang meines Vortrags angedeutet habe, zu einem allgegenwärtigen Phänomen geworden, welches ein starkes zeitgenössisches Gefühl vermittelt, dass es in jedem Subjekt etwas gibt, das ihn heimsucht oder verfolgt, aber dass dieser unheimliche Eindruck etwas ist, das nicht leicht zu fassen ist. Diese Geschichte der Transmission von Gewalten, Symptomen und Traumata werden nach wie vor vielleicht auch von manchen Analytikern noch bezweifelt und als höchst mysteriös dargestellt. Wie, fragen die einen oder anderen, kann so ein Trauma oder eine unausgesprochene Wunde von einer Generation zur anderen wandern und sich in Form einer unerklärten Krankheit oder Albträumen oder gar Psychosen in einer nachkommenden Generation niederschreiben? Ich glaube, gerade hier ist Freuds, würde ich sagen, unterdrückte, aber feiner ausgedrückt unbeachtete oder ungeschätzte Theorie der Phylogenese kann hier vielleicht eine Antwort geben. Thomas Barths Forschung zufolge blieb Freud trotz vieler Kritiken ein hartnäckiger Vertreter der Lamarckschen Ideen. Er zitiert Jones, der schreibt: "In spite of innumerable similar strictures, Freud remained from the beginning to the end of his life what man must call an obstinate adherent of this discredited Lamarckism. Over and over he implied or explicitly stated his firm belief in it." Was ich hier nicht beschreibe, ist, dass anscheinend Jones selbst versucht hat, am Ende ihm auszureden, Lamarck in seinem letzten Text über Moses herauszunehmen, und Freud hat aber gesagt, nein, ich bleibe dabei. Anna Freud hat auch irgendwann gesagt, dass ja, sie muss zugeben, dass er bis an Ende seines Lebens an Lamarck geglaubt hat. Also, obwohl Freud auch ein Anhänger von Darwin war, hielt er trotzdem an Lamarcks Ideen fest, dass Charakterzüge sich vererben können und dass sich ungewöhnliche und somit traumatische Einflüsse auf den Körper eines Tieres auswirken können. Jene körperlichen Veränderungen übertragen sich dann auf die nachfolgenden Generationen. Lamarcks bekanntestes Beispiel war der lange Hals der Giraffe, der aus der Notwendigkeit wuchs, dass die Giraffe höhere Bäume erreichen musste, um sich zu nähren. Der daraus immer länger ausgestreckte Hals wurde dann als Eigenschaft auf darauffolgende Generationen weitergegeben. Eberhard Haas in einem Buch von 2012 sagte auch, dass Freuds Konzept der archaischen Erbschaft immer, sagte er, ein Stein des Anstoßes für Hartmann, Chris und Löwenstein war. Schon Mitte des vorigen Jahrhunderts haben Chris, Hartmann und Löwenstein den Versuch unternommen, die ödipale Situation und die seelische Strukturbildung unter Vermeidung evolutionistischer und prähistorischer Konstrukte neu zu formulieren. Die Relational School in den USA hat wahrscheinlich unahnend dieser Revision der Freudschen Theorie mitgemacht, und somit wurde Freuds Theorie der phylogenetischen Vererbung nicht in ihr Theoriegehäuse mit eingegliedert. Das glaube ich aber. Hinzu kommt, dass der Begriff der Vererbung nach dem Dritten Reich wahrscheinlich einen sehr bitteren Geschmack hinterließ, und deswegen wollten viele Post-Freudianer auch wenig von dieser genetisch angehauchten Theorie Gebrauch machen. Die anfängliche Irritation die Analytiker wie Jones, Hartmann, Chris und Löwenstein gegenüber Freuds Treue zu Lamarck verspürten, verdichtete sich dann in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, und so gerieten Freuds zahlreiche Überlegungen zur phylogenetischen Vererbung in Vergessenheit. Schlussendlich hatte Freud aber dann doch recht behalten, der Lamarckischen Theorie vielleicht treu zu bleiben. Denn die jüngsten Erkenntnisse der Epigenese weisen darauf hin, dass epigenetische Markierungen und nicht nur die Gene selbst durch Erfahrungen geändert, transformiert werden können und an spätere Generationen weitergegeben werden können. Im Gegensatz zu früheren Annahmen, die davon ausgingen, dass individuelle Erfahrungen mit dem Tod des einzelnen Menschen sterben und nur der genetische Code vererbt werden kann, stellt sich jetzt langsam heraus, dass die individuellen Erfahrungen, oft traumatischer Natur, die Gene umwandeln können und dass sich diese Transformationen in den späteren Generationen fortsetzen können. Epigenetics, soweit ich das verstehe, und ich verstehe nicht viel, aber ich fange damit an, bedeutet buchstäblich, dass es etwas oberhalb der Gene gibt, das beschreibt, wie Gene gewisse Moleküle, die an andere Gene angebunden sind, ein- und ausschalten können. Diese Marker agieren wie ein Ein- und Ausschalter einer Zentrale für Gene, die dann aufgrund einschneidender Erfahrungen wie Krieg, Hungersnot oder Klimakatastrophen direkt die Gene eines Menschen verändern können. Und jene Veränderungen werden dann an spätere Generationen weitergegeben. Diese neuesten Erkenntnisse aus der Epigenese können eventuell zu einem verstärkten Interesse an dem vernachlässigten Konzept der Phylogenese führen. Und damit kann vielleicht die Lücke, von der Freud so viel spricht, die zwischen den Studien über die transgenerationale Transmission von Traumata und Phylogenese gefüllt oder zumindest überbrückt werden. Und vielleicht blüht diesem vielschichtigen Konzept eine ähnliche Wiederbelebung, wie wir es in den letzten Jahren bezüglich des Todestriebs auch beobachten konnten. Danke vielmals.